Apostelgeschichte 15, Vers 4. Da sie aber hinkamen, gen Jerusalem, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Wir merken uns die Liste von der Gemeinde als solcher, im Speziellen von den Aposteln. Inzwischen hat die Gemeinde schon Älteste. Die ersten Hirten waren die Apostel, wie das normalerweise zugeht in der Missionsarbeit. Aber diese Apostel werden dann abgelöst in der Verantwortung von Ältesten, weil die Apostel natürlich weiterziehen müssen. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten auf etliche von der Pharisäer-Sekte bzw. Sonderrichten, die gläubig geworden waren, und sagten, man muss sich beschneiden und ihnen gebieten, zu halten das Gesetz Moses. Aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, über diese Rede sich zu beraten. Jetzt werden nur die Apostel und Ältesten erwähnt. Da man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sagte zu ihnen, ihr Männer, Brüder und so weiter. Vers 12, da schwieg die ganze Menge still und hörte zu Paulus und Barnabas, die da erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie geschwiegen hatten, antwortete Jakobus und sagte, Männer, Brüder, hört mir zu. Und jetzt gibt er seinen Beitrag. Vers 19, darum urteile ich, dass man denen, die aus den Heiden zu Gott sich bekehren, nicht Unruhe mache. Und so weiter. Vers 22, und es schien den Aposteln und Ältesten samt der ganzen Gemeinde. Inzwischen sind andere Christen aus der Gemeinde hinzugekommen. Offenbar war die Teilnahme fließend, wie das oft ist bei informalen Zusammenkünften. Man kommt und geht, je nachdem man Zeit hat. Und hier sind inzwischen andere dabei gewesen, um zuzuhören und auch mitzudenken. Ganzen Gemeinde aus ihnen Männer zu erwählen und zu senden, gen Antiochien mit Paulus und Barnabas, nämlich Judas und so weiter. Und sie gaben Schrift in ihre Hand und so weiter. Vers 30, da sie abgefertigt waren, kamen sie gen Antiochien und versammelten die Gemeinde und überantworteten den Brief. Also hier haben wir ein Beispiel, wie nicht nur die letzten Verantwortlichen, das heißt die Apostel, auch die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem und dann aber auch Christen in der Gemeinde, wie sie mitdenken und sehr rege mitdenken. Man spricht auch von Streit, in welchem Sinne dieser Streit geführt wurde, ist schwer zu sagen. Wer da lieblos gewesen ist, der wird wohl Buße haben tun wollen darüber. Es kann in gutem Sinne gestritten werden, es kann in ungutem Sinne gestritten werden. Aber wir merken, es war ein ernstes Ringen, wie immer das geschehen ist. Es war ein ernstes Ringen um die Wahrheit. Und schließlich kam man zu einem Konsens, einem Konsens, den man unterschreiben konnte. Die nächste Stelle, 1. Korinther 14 noch einmal. Dieses Mal Vers 29, 1. Korinther 14, es reden Propheten oder Weissagende, zwei oder drei, und es urteilen die anderen. Dies ist Befehlsform, zwei oder auch drei, die prophezeien. Dieses Prophezeien kann verschiedene Formen annehmen. Ich will mich jetzt nicht ausbreiten zu diesem Thema. Die Schrift lehrt nicht, dass diese Art von Reden als solches aufgehört habe. Aber es gibt zwei Arten, das prophetische Reden, das unmittelbar von Gott kommt, als gleichsam als Diktat, beziehungsweise hat es Diktat Wert. Von diesem sagt Paulus später im Kapitel, meint jemand, Vers 37, Prophet oder Geistlicher zu sein, jemand, der mit dem Geist Gottes versehen ist, erkenne er die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind. Das heißt, der erste Korintherbrief hat eine andere Qualität als Prophetie, beziehungsweise als Wort Gottes, als das, was diese Prophezeiungen in den Korinth machen. Das ist nicht unmittelbar Wort für Wort von Gott eingegeben. Es muss auch nicht sein, um biblisches Prophezeien zu sein. Also, es reden Propheten zwei oder drei und es urteilen die anderen. Manchmal meint man, das würde sich auf andere Propheten beziehen. Ich sehe nicht genügend Grund, um dieses auf die Propheten einzuschränken. Ich denke, es ist im Sinne des Apostels, dass jeder Christ in der Gemeinde mitdenkt und mitbeurteilt, fragt, ist hier wirklich biblisch gesprochen worden? Ich könnte mir wünschen, dass das heute mehr getan würde, darüber gesprochen wird, war das biblisch, war es nicht, und dann ermutigen bzw. ergänzen oder sogar korrigieren. Aber wir sind aufgerufen, indirekt in diesem Text, nein, nicht indirekt, sondern direkt zu urteilen. Dies ist ein Befehl. Die anderen sollen urteilen. Die nächste Stelle, 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Unmittelbar zuvor hatte er gesagt, am Ende von Kapitel 3, an diesem erkennen wir, dass er in uns verbleibt, aus dem Geist, den er uns gab. Für neutestamentliche Christen ist es normalerweise klar, dass sie wissen, ob sie den Geist haben oder nicht. Die sind imstande zu unterscheiden, ob sie den Geist haben oder nicht. Kapitel 4 schließt sich an dieses Wort an. Jeder hat den Geist und als einer, der in Christus wohnt. Und jetzt kommt der Prophet oder der Apostel auf etwas Besonderes zu sprechen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Mit anderen Worten, der Geist, der in uns ist, den Gott uns gab, der äußert sich. Der äußert sich in irgendeiner Form. Ich komme mehr und mehr zu der Schlussfolgerung, wenn ich die Bibel lese, dass es in starkem Maß ein Entweder-Oder ist in der Heiligen Schrift. Wir tun manchmal so, als ob das, was in der Gemeinde geredet wird, rein menschlich wäre. Ich werde bei meinem Lesen in der Schrift zur Vorsicht gemahnt, meine ich. Paulus scheint es für selbstverständlich zu nehmen, wenn er an Timotheus schreibt, und Johannes bringt das hier zum Ausdruck, wenn jemand Verkehrtes spricht, hat das möglicherweise und wahrscheinlicherweise einen anderen Hintergrund noch außer ihm selbst. Natürlich ist jeder von uns fähig, sich zu irren, weil wir nicht vollkommen sind. Manche Irrtümer kommen von uns selbst, aber wenn wir nicht vor dem Herrn leben. Wenn wir vor anderen etwas sagen und wir kommen nicht vom Herrn, ich denke, Jakob Kröger sagt einmal, wenn wir etwas zu sagen haben, sollten wir vom Herrn herkommen, aus der Gegenwart des Herrn. Wenn wir nicht von dort her kommen, in die Versammlung der Gläubigen, dann laufen wir Gefahr, dass ein anderer Geist als der Heilige Geist uns motivieren kann, gebrauchen kann, etwas Irriges zu sagen. Ich befürchte, dass die Dämonen näher sind, als wir denken. Paulus spricht in selbstverständlichster Weise von der Lehre von Dämonen. Und dabei spricht er vom Nichtheiraten oder von etwas Essen, das eigentlich Gott gegeben hat zum Essen. Ganz einfache Dinge, Appetit. Aber er weiß, dass Lehre von Gott kommt oder auch von Satan kommt. Er als Prophet Gottes ist sich dieses bewusst. Er ist fähig, in diesen beiden Welten zu wohnen, in der diesseitigen und in der jenseitigen. Als Prophet hat er ein Ohr, in das Gott reden kann. Und er teilt uns dieses mit. Und wir sind angewiesen auf dieses Wort. Wir haben nicht diese direkte Verbindung, dass wir unmittelbar von Gott hören würden. Wir sind keine Propheten in dem Sinne. Aber wir sollten ernst nehmen, was Paulus sagt und was Johannes hier schreibt. Der Feind kann uns schneller gebrauchen, als wir denken. Auch Christen. Ich will das Thema der Besessenheit und so weiter nicht ansprechen. Es ist übrigens auch nicht ein biblisches Wort. Auch da sollten wir lernen, etwas gründlicher, biblischer zu denken. Aber wir können vom Feind gebraucht werden, wenn wir nicht im Reinen mit dem Herrn sind. Alle Sünde ist Finsternis. Und Finsternis ist der Wohnort des Feindes. William MacLeod, in dessen Gemeinde die bekannte kanadische Erweckung sich sehr stark meldete und von wo aus sie sich dann sehr schnell ausdehnte, wurde vom Herrn gerufen, einen starken Verkündigungsdienst zu tun. Und hat dann sehr viel erlebt in seiner Seelsorge. Und es fiel ihm auf, dass wenn er eingehende Gespräche hatte mit Menschen, die ihre Sünde nicht bereinigt hatten, dass dann Phänomene des Okkulten auftreten könnten. Das fiel ihm auf und das hat ihn natürlich sehr stark mitgenommen. Das zu erleben. Wo der Heilige Geist einmal beginnt, seinen Finger auf etwas zu legen, da kann offenbar werden, was alles dahinter steckt. Mehr als nur Schuld. Denn wo immer wir nicht ins Reine kommen, wenn das auf die Dauer so weitergeht, dann bekommt der Feind dort Fuß. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 4, gebt dem Feind keinen Raum. Oder in 2. Korinther 2, gebt dem Feind keine Möglichkeit, hier Raum zu gewinnen. Denn wenn ihr dem Bruder nicht vergebt, dann würde der Feind hier Raum gewinnen. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass der Heilige Geist, dass der Herr Jesus hier Raum hat in eurer Mitte, in meinen Herzen. Also, diese Gefahren sind nicht solche, die auf irgendeinem Kontinenten oder in einer anderen Welt vorhanden wären. Das sind Dinge, die uns angehen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. In der Versammlung der Gläubigen kann auch heute der Feind tätig sein. Wollen wir auf der Hut sein. Was gesagt wird, ist das Mittel, woran wir jetzt prüfen sollen, was gesagt wird. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Was ist ein Prophet? Ein Sprecher. Jemand, der für einen anderen spricht. Der Sprecher in Bonn, Entschuldigung, jetzt in Berlin, ist ein Prophet von der Bibel her. Ja? Er spricht für die Regierung oder für seine Partei und so weiter. Aaron ist der Prophet Moses. Mose ist der Prophet Gottes. Gott offenbart seine Gedanken dem Mose. Mose prophezeit sie, das heißt, teilt sie Aaron mit. Aaron ist Moses Prophet, das heißt, sein Sprecher, und er teilt, was Gott Mose gegeben hat, dem Volk mit. Das war die Einrichtung. Vielleicht vorübergehend zum Teil, aber als Mose sich weigerte zu gehen, hat Gott gleichsam diesen Kompromiss gemacht und hat gesagt, gut, dann wird Aaron für dich sprechen. Er wird dein Prophet sein, heißt es. Das ist ein sehr einfaches Bild oder ein Beispiel von dem, was ein Prophet eigentlich ist. Man kann auch aus der griechischen Welt ein Beispiel nehmen. Ein Schüler eines Propheten, sei es Aristoteles oder Platon, wenn er, was er gelernt hatte bei dem Philosophen, weitergab, galt als Prophet. Er war gleichsam ein Sprecher dieser Philosophie oder dieser Weltanschauung. In diesem etwas allgemeineren Sinne gibt es sehr bald die Möglichkeit, von Prophetie zu sprechen, ohne dass wir jetzt von der unmittelbaren Offenbarung sprechen würden. Also es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Sie sind Sprecher für eine Weltanschauung oder für eine jenseitige Weltanschauung. Aber wir müssen prüfen. An diesem erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dieser ist der des Antichristus, der kommt. Das hörtet ihr, und er ist jetzt schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kindlein, jeder Christ, und habt sie überwunden, diese falschen Propheten, weil der, der in euch ist, der Heilige Geist, größer ist als der, der in der Welt ist und dort Leute zum Reden animiert. Also die Christen in diesem Kreis, den Johannes anschreibt, er hat sie persönlich wohl noch nicht kennengelernt, er hat von ihnen gehört, und es ist sein Wunsch, dass sie einbezogen werden in den Gemeinschaftskreis, den er kennt. Und deshalb schreibt er diesen Brief, damit sie mit ihm und mit seinen Freunden Gemeinschaft haben. Der erste Johannesbrief ist ein gemeinschaftsbildender und fördernder Brief. Aber er stellt auch Grenzen dieser Gemeinschaft. Und an dieser Grenze ist zu prüfen. Was gesagt wird, soll geprüft werden. Und jeder Christ ist da aufgerufen, mitzudenken und zu fragen, ist das wirklich Evangelium, ist das apostolisches Wort Gottes? Denn dieses apostolische Wort ist der Maßstab, so beginnt der Brief. Wir, die Apostel, haben gesehen, wir haben persönlich erlebt, wir haben betastet, wir haben angeschaut. Und was wir bei Christus erlebt haben, das sagen wir weiter, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Das ist der Maßstab. Daran prüft man, am Wort Gottes, am apostolischen Wort. Die nächste Stelle wäre in Kapitel 2 dieses Briefes. Wir gehen zurück zu Kapitel 2. Die Verse 20 und 27. Und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen. Ihr habt eine Salbung. Das ist der Heilige Geist, mit dem Christus gesalbt war. Jesus hat uns von seiner Salbung gegeben. Petrus spricht einmal davon in 1. Petrus 4, 14 und 16. Johannes sagt das nicht so ausdrücklich wie Petrus, aber die zwei stimmen natürlich überein. Es geht um den Heiligen Geist, den wir haben, und von dort her sind wir Wissende und imstande zu prüfen mit der Hilfe des Geistes. Vers 27, und ihr Die Salbung, die ihr von ihm empfingt, weilt in euch. Und ihr habt nicht stets nötig, dass jemand euch lehre. Sekten sind angewiesen auf menschliche Lehrer, das Evangelium nicht. Der Heilige Geist ist in einem jeden Gläubigen und lehrt ihn, was richtig ist. Dass jemand euch lehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles lehrt und wahr ist, in Verbindung mit dem Wort Gottes, das dieser Geist gegeben hat. Und nicht eine Lüge ist. Und so wie sie euch lehrte, werdet ihr in ihm bleiben. Auf diese Weise wird man in Christus bleiben und bewahrt bleiben, wenn man sich daran hält, an das, was der Heilige Geist gelehrt hat, durch die Apostel und anlässlich dessen er uns heute belehrt. Eine weitere Stelle, 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5. Jeder Christ hat Anteil am Gemeindeleben im Prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 21. Den Geist dämpft nicht. Der Geist drängt wie ein Feuer. Er macht uns wahr für Jesus und er drängt zum Reden oder zum Handeln, je nachdem. Und wo wir vom Geist gedrängt werden, geführt werden, getrieben werden, da sollen wir gehorsam sein und unseren Platz ausfüllen, den er uns einräumt. Prophezeiungen verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Das heißt, man ist positiv eingestellt. Man erwartet das Gute, das andere darf man lassen. Manchmal sollte man es sogar rügen. Aber hier fasst sich der Apostel kurz. Den Geist dämpft nicht, das Reden, wenn Gott es veranlasst, verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Dies ist ein Wort an jeden Christen in Thessalonich. Er wird also aufgerufen, teilzuhaben am Dienst und am Prüfen des Dienstes und am Behalten dessen, womit man gedient wurde. Da haben wir also Beispiele von Mitdenken, Mitbringen, Mitteilnehmen am Gemeindeleben. Der Christ hat Teil am Gemeindeleben, wenn er auch regelrecht mitentscheidet bei Entscheidungen, die getroffen werden im Raum der Christen. In der Apostelgeschichte 6 haben wir ein Beispiel. Die Apostelgeschichte, Kapitel 6. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, merken wir, nicht die Gemeinde wuchs, aber er sagt dasselbe. Die Zahl der Jünger wird viele, das heißt, viele bekehren sich. Und es ist für Lukas selbstverständlich, dass der Leser hier annimmt, dass er von der Gemeinde spricht in Jerusalem. Die Gemeinde wächst mit jedem Menschen, der sich bekehrt. Mit der Bekehrung ist er einer von ihnen. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murmeln unter den Griechen, das heißt den Griechischen, den Christen griechischer Prägung, hauptsächlich der griechischen Sprache, wieder die Hebräer, die Hebräisch sprachen, oder Aramäisch, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung. Da riefen die 12, die Apostel, merken wir übrigens, dass hier 12 gesagt wird, nicht 11. Judas ist nicht mehr da, Paulus ist noch nicht da. Aber der Heilige Geist leitet Lukas in diesem Schreiben. Matthias ist dabei, er gehört zu diesen 12. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sagten: Es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tische dienen. Das heißt, wir haben Prioritäten. Wenn wir nicht alles machen können, dann wissen wir, was wir machen sollen und was wir eventuell unterlassen sollten. Aber das, was wir unterlassen müssen, kann notwendig sein, dass es getan wird. In dem Fall muss es von einem anderen getan werden. Und deshalb kommen sie zusammen. Darum, Brüder, seht unter euch, wer ist euch? Wer sind die Brüder? Die Antwort liegt im Text, nicht bei mir. Wir haben es schon gehabt. Wer sind die Brüder?
Alle Jünger in Jerusalem.
In Vers 1. Die Jünger von Vers 1 sind die Brüder, ja? Die Christen in Jerusalem. Darum, Brüder, alle Christen, jeder darf, jetzt ist jetzt angesprochen, seht unter euch nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind und Weisheit. Das sind Anforderungen, ja, für Diakone. Es wird gesagt, dass wir hier ein Beispiel hätten, wie Leitung der Gemeinde entsteht. Dieser Text hat nichts mit Gemeindeleitung oder mit dem Werden von Gemeindeleitung zu tun. Die ist schon da. Die wird nicht ergänzt. Sondern die Helfer in irdischen Angelegenheiten kommen jetzt, treten jetzt auf. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal gibt es diesen Dienst, der später die Diakonie genannt wird. Darum, Brüder, seht unter euch nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. Wir werden sie bestellen, nicht ihr. Ihr sucht euch Kandidaten, wir werden entscheiden. Merken wir, wie sie vor sich gehen? Nicht einfach eine einfache Wahl, wie wir das kennen, sondern zunächst einmal sondieren. Seht euch aus nach 7 Männern und entscheidet ihr, ob sie die richtigen Voraussetzungen haben. Und wir werden sie einsetzen. Wir wollen aber anhalten am Gebet und am Amt des Wortes, am Dienst des Wortes. Die zwei gehören zu den Hauptaufgaben der Gemeindeleitung. Beten und Wort Gottes reden. Und das ist das Entscheidende, ja, auch im persönlichen Leben. Aber hierher haben wir ein gutes Beispiel für mitentscheiden, mitbeurteilen, wer also in diesem Helferdienst dabei sein soll. In 1. Korinther 5, Vers 4 haben wir noch ein weiteres Beispiel. 1. Korinther 5, Vers 4. Vers 3, ich meinerseits als abwesend im Leib, aber gegenwärtig im Geist, habe bereits als gegenwärtig das Urteil über den, der dieses so ausübte, gefällt. Im Namen unseres Herrn, der Jesus Christus ist, wenn ihr und mein Geist zusammengekommen sind, zusammen mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist am Tage des Herrn Jesus gerettet werde. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig säuert? Fegt also den alten Sauerteig aus. Jeder Christ ist aufgerufen, mitzuwirken an dieser Entscheidung des Isolierens. Von Gemeindezucht ist nicht die Rede. Es ist die Rede hier von Aussondieren aus der Gemeinschaft der Christen. Nur Gott entfernt aus der Gemeinde. Gemeinde ist Christen. Wir können niemanden zum Nichtchristen machen. Ausschluss aus der Gemeinde heißt zum Nichtchristen machen. Das kann nur Gott tun. Aus der Gemeinschaft der Gläubigen aussondieren, isolieren, das geschieht durch Zurückziehen. Man entzieht die Gemeinschaft, wie es klarer wird an anderen Stellen. Dadurch, genau wie im Körper, die Zellen entziehen sich, ziehen sich zurück. Und so wird der Fremdkörper isoliert gleichsam. Nicht rausschieben, sondern zurückziehen. Und dadurch geschieht Isolation. Fegt auf diese Weise den alten Sauerteig aus, damit ihr ein frischer Teig seid, entsprechend dem, dass ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa wurde für uns geopfert, Christus. Sodass wir das Fest feiern sollten, nicht mit altem Sauerteig, nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und des Bösen, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu pflegen und nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Habsüchtigen oder Räuberischen oder Götzendienern, denn dann müsstet ihr aus der Welt gehen. Aber nun habe ich euch geschrieben, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet werde und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder sich Berauschender oder Räuberischer sei, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Man zieht sich zurück. Und jeder ist gefordert an dieser Entscheidung. Denn was? Liegt es an mir, auch die, die außerhalb sind, zu richten? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber, die draußen sind, wird Gott richten. Und tut ihr den Bösen weg aus eurer Mitte. Gemeinschaft. Aus der Mitte, aus der Gegenwart. Das heißt, entzieht eure Gegenwart ihm. Habt nicht Kontakt, Gemeinschaft mit Sünde. Und wenn jemand sich mit Sünde so identifiziert, er will sie nicht lassen, müsst ihr euch von ihm entfernen, im Zeichen des nichts zu tun haben wollens mit Sünde. Jeder Christ ist aufgefordert. Dabei, bei diesen Entscheidungen, die getroffen werden, ist es wichtig, dass man nicht zu schnell entscheidet. Denn wir haben weitere Stellen im Neuen Testament, und auf die wollen wir jetzt, zu diesen wollen wir jetzt kommen, die uns aufrufen, einmütig zu sein, eines Sinnes zu sein in unserem Denken. Wir sollten nicht zu schnell auseinandergehen. Das Trachten sollte nach Einmütigkeit im Denken sein. Das Trachten sollte dahin gehen, eines Sinnes zu sein. In unserer Zeit, wo die Toleranz groß geschrieben wird, die eigentlich nicht die rechte Toleranz ist, aber man spricht von der Toleranz, dabei ist man höchst intolerant. Christen haben Toleranz mit Menschen, aber nicht mit Sünde. Die Welt kennt diesen Unterschied nicht. Wir dulden Menschen, wir töten sie nicht gleich, wenn sie nicht sich benehmen. Aber die Welt tendiert mehr und mehr dazu, einfach den, den man nicht vertragen kann, einfach aus dem Raum zu schaffen. Mit dem will man nichts zu tun haben. Und so werden wir als Christen allmählich mehr und mehr verdrängt. Bis auch wir eines Tages eventuell geköpft werden können. Wir müssen damit rechnen. Aber in der Gemeinde Jesu sollten wir nach Konsens, nach Einmütigkeit in der Überzeugung trachten. Zuerst einmal Epheser Kapitel 4, noch einmal. Epheser 4, Vers 13. Jeder Christ dient, Vers 12, wie? Bis wir alle hingelangen mögen, der Konjunktiv wird hier gebraucht, weil hier eine Zielsetzung angegeben ist. Das Ziel ist es, die Einheit des Glaubens zu erreichen. Es soll dasselbe geglaubt werden. Du glaubst das, ich glaube dieses. Und so meinen wir, sind wir an ein gewisses Ziel angekommen. Nun, das ist ein vorübergehendes Ziel. Aber es ist genug. Gemeinde Jesu darf nie zufrieden sein. Noch einmal. Gemeinde Jesu darf nie zufrieden sein, sich nie zur Ruhe begeben, bis wir alle dasselbe glauben. Das ist das Ziel, das hier uns angegeben wird. Damit wir das gegenwärtig haben, sollten wir vielleicht noch einmal Vers 12 lesen. Zwecks der Zurüstung der Heiligen hat Gott Diener am Wort eingestellt. Zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. Die Heiligen tun das Werk und sie bauen, bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Einmütigkeit in dem, dass wir, wovon wir überzeugt sind. Das griechische Wort für Glauben bedeutet auch überzeugt sein. Das, was unser Glaubensbekenntnis ist, sollte übereinstimmen. Jetzt einige Stellen. Wir hatten schon die Apostelgeschichte 15. Dort heißt es in diesem Schreiben, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen. Wir sind uns einig. Durch die Hilfe und die Führung des Geistes ist man in dieser großen Auseinandersetzung, in diesem Ringen, zu einem Konsens gekommen. Dieses Ringen will durchgehalten werden, Geschwister. Durchhalten. Solange überhaupt noch eine Tür da ist, eine Gesprächsbereitschaft. Aber man stellt fest, dass heute die Gesprächsbereitschaft abnimmt. Und nicht nur von einer Seite. Überall trifft man dieses an. Wir müssen bereit sein, wenn jemand als Christ gilt, auf ihn zuzugehen, solange die Tür auf ist. Wenn er die Tür schließt, dann natürlich kann ich nicht. Nehme ich das an, ich respektiere das. Aber ich will bereit sein, zu sprechen, bis wir zu einem Konsens kommen. Natürlich, nicht jeder hat Zeit für alles. Da müssen wir geführt werden. Aber wir beginnen einmal einige Stellen zu lesen. Wir werden vielleicht nicht fertig werden mit der Liste. Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Vers 13 anfangen. Wie am Tage lasst uns wandeln oder den Weg gehen mit Anstand. Was ist Anstand? Was ist anständig? Hat jemand schon einmal in Ihrer Gegenwart gesagt, das ist nicht anständig? Wussten Sie, was er meinte? Wusste er, was er sagte? Anstand ist ein Wort, das etwas vage ist. Etwas vage. Und weil es vage ist, tendieren wir in unserer Schnelllebigkeit, einfach die Sache ruhen zu lassen. Es ist zu viel Arbeit jetzt, dem nachzugehen. Der Duden weiß es auch nicht. Und tu du, was du denkst, was du für richtig hältst. Ich werde halt tun, was ich für richtig halte. Man ist zu faul, zu lässig. Man hat nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich will nicht lieblos sein, entschuldigen Sie. Ich will etwas feststellen. Ich will Mut machen, dass wir nicht ruhen, bis wir wissen, was Anstand ist. Denn Paulus hat diesen Brief geschrieben, nicht nur an die Christen in Rom, der ist aufgehoben für uns. Und Gott sagt uns durch den Heiligen Geist in Vers 13 des 13. Kapitels, wie am Tage sollen wir wandeln. Imperativ in der ersten Person. Lasst uns wandeln, sagen wir im Deutschen, aber im Griechischen ein Imperativ in der ersten Person. Das können wir nicht im Deutschen sagen. Wir müssen die zweite Person haben, um den Imperativ zum Ausdruck zu bringen. Die Begehrensform. Aber hier ist die Begehrensform in der ersten Person Mehrzahl. Wir alle leben wir so auf diese Weise. Wie? Mit Anstand. Und da ist jeder Christ aufgerufen. Und wenn Paulus das so sagt, dann sind wir aufgerufen, zu einem Konsens zu kommen. Denn bis wir alle wissen, was Anstand ist, haben wir den Vers nicht erfüllt. Nicht alle. Wir dürfen nicht ruhen. Wir dürfen nicht zufrieden sein mit dieser Situation, die wir heute haben, wo Christen auseinandergehen, weil sie sich nicht einig sind über das, was sich gehört. Diese Worte sind nicht dem Gesetz Moses entsprechend. Im Gesetz Moses haben wir Äußerungen, die mehr oder weniger deutlich sind. Du sollst dies tun, und dann weiß man, was man tun soll. Gesetzorientierte Christen, nicht gesetzliche, jeder Christ sollte gesetzlich sein, Adjektiv. Aber gesetzesorientierte Christen, das heißt, die nach dem Modell des Gesetzes denken, die so leben, als wären sie unter dem Regime Gesetz. Und das sind nicht nur die Leute, die von Gesetz oder Gebot sprechen. Das sind gerade auch die, die frei sein wollen von Gesetz. Die denken gerade mit dem Modell, mit dem Paradigma Gesetz, wenn sie sagen, ich bin frei, dies zu tun. Denn sie messen ihre Freiheit an einem Gebot und sagen, es ist kein Gebot, deshalb bin ich frei. Also sie sind Gesetz, Modellgesetz orientiert. Und bis wir aufhören, dieses Modell vor uns zu haben, werden wir nicht zum Ziel kommen. Wir werden evangeliumsgemäß zu denken haben. Wir werden lernen müssen oder zu lernen haben, vom Heiligen Geist her zu denken. Er, der in uns wohnt und der uns das Evangelium hineingraviert hat im Innern. Wir werden im Wort leben, zu leben haben. Erst von daher, wenn wir getränkt sind, voll des Wortes Gottes, sodass wir flink sind in unserem Denken, wir können assoziieren, dort steht das geschrieben, da steht das geschrieben. Und mit Hilfe des Geistes, der unseren Charakter geprägt hat, wo die Frucht des Geistes vorhanden ist. Wort Gottes, Frucht des Geistes hier, Leitung des Geistes. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann können wir miteinander sprechen über Anständigkeit. Und dann sind die Voraussetzungen da, wo wir zum Ziel kommen können. Aber bis das geschieht, werden wir in dieser Zerspaltung weitermachen und uns verlieren. Und die Gemeinde Jesu fragmentiert sich, verbröckelt sich. Die Probleme werden nie mit Regeln geregelt werden. Nie. Die Probleme werden geregelt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Predigen, predigen, predigen. Im biblischen Sinne. Nicht die Gebote vorlesen, sondern Wort Gottes verkünden und dann Wort Gottes leben und Frucht des Geistes wachsen lassen und voll des Heiligen Geistes sein. Und dann werden wir mit der Zeit kapieren, mitkriegen, was Gott meinte, wenn er das Wort Anstand gebrauchte. Dafür braucht es ein Gespür, einen Sinn, der nicht mit so viel Worten oder so viel Wörtern, besser gesagt noch, ausgedrückt werden kann. Es braucht einen Sinn für das Wesen Gottes. Ein geistliches Gewissen. Und das möchte der Herr uns schenken. Inzwischen wollen wir uns vorbereiten auf das Mittagessen. Aber was immer wir tun, ob wir essen oder trinken, und was, wenn wir dabei sprechen, wollen wir alles zur Ehre des Herrn tun. Danke.